Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Unser heutiger Podcast dreht sich um Tumorschmerzen. Patienten, die an einem Tumor leiden, plagen sich mit vielen Fragen und Ängsten. Die Frage nach Reihenfolge und Art onkologischer Therapien kann der Onkologe kompetent beantworten. Aber es gibt weitere drängende Fragen wie: Werde ich Schmerzen haben? Wer kann mir dann helfen? Wann spricht man überhaupt von einem Tumorschmerz und was sind die Ursachen dafür? Wann und wie sollte behandelt werden? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Tumorschmerz. Was ist besonders? Und ich freue mich hierfür, unseren Experten, Privatdozent Dr. Eberhard Lux, begrüßen zu dürfen. Dr. Lux ist Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin. Er war 24 Jahre lang Chefarzt der Klinik für Schmerz- und Palliativmedizin am St. Marienhospital in Glühen. Und jetzt im Ruhestand arbeitet er weiter im Palliativnetz Glühen-Werner als Palliativmediziner und engagiert sich auch viel in der Ausbildung junger Kollegen. Lieber Eberhard, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist.
Liebe Silvia, schönen guten Abend und ganz herzlichen Dank für die Einladung, in einem Podcast sprechen zu dürfen, aber vor allen Dingen auch ein recht herzliches guten Abend an die zukünftigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich, ein Thema mit dir zu sprechen, was mich über viele, viele Jahre meiner beruflichen Tätigkeit im Patientenkontakt, aber auch im Bereich der Wissenschaft und im Bereich der Fort- und Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen begleitet hat und noch begleitet. Nochmals ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema, das wir heute ja besprechen wollen, ist ja eigentlich auch ein Schmerzthema. Wir haben ganz vieles schon zum Thema Schmerz besprochen. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn eigentlich so das Besondere beim Tumorschmerz?
Das Besondere beim Tumorschmerz ist, dass wir einen Patienten, der unter Tumorschmerzen leidet, primär als einen chronisch kranken Patienten sehen und den Schmerz in seiner Komplexität von Anfang an betrachten müssen. Schmerz kann nozizeptive oder neuropathische Ursachen haben. Das heißt, das sind Reizzustände, die durch chemische, mechanische oder thermische Ursachen hervorgerufen sind, beziehungsweise die durch Veränderungen am reizleitenden System, dann neuropathischem Schmerz, also Veränderungen an den leitenden Nerven entstehen. Aber wir müssen eben den Tumorschmerz komplexer von Anbeginn sehen, nämlich als ein körperliches, ein psychisches, ein soziales und nach Cicely Saunders, unserer großen Vorkämpferin in der Palliativmedizin, Dame Cicely Saunders, nun leider seit einigen Jahren schon verstorben aus England, auch als spirituelles Problem oder mit spirituellen Anteilen zu begreifen. Nur wenn wir Patienten, die unter Tumorschmerz leiden, behandeln und wir sie so komplex diagnostizieren und behandeln, dann werden wir für unsere Patienten besonders erfolgreich sein. Wir müssen, so habe ich das immer gern getan, auch in der Fort- und Weiterbildung, wir müssen, glaube ich, vom Tumorschmerz, dem durch den Tumor, durch Verdrängung, durch biomedizinische Aspekte hervorgerufenen Schmerz- oder Reizzustände, die zentral zum Schmerz werden, durchaus unterscheiden vom Patienten, der mit einem solchen Problem betroffen ist.
Welche Ursachen sind denn so typisch, dass es bei einer Tumorerkrankung zu Schmerzen kommt?
Nun, wir haben da zum einen das reine verdrängende Wachstum, was der Tumor nun leider mit sich bringt, sei es der Primärtumor, sei es die Metastase mit Verstörung von umgebendem Gewebe. Entweder also das normale Bindegewebe, das normale Organgewebe, Knochen und so weiter. Hier kommt es also dann zu einem sogenannten nozizeptiven, letztlich mechanisch bedingten Schmerzzuständen, die sicherlich auch Anteile von chemischer Reizung im Gewebe im haben. Wir müssen aber zum Zweiten feststellen, dass wir nicht selten nervale Strukturen haben, die durch den Tumor auch mechanisch beeinträchtigt werden, mechanisch, aber auch metabolisch. So im Sinne denken wir mal daran an eine Polyneuropathie, also eine sehr komplexen Reizzustand von vor allem peripherem Nervengewebe.
Jetzt hast du gesagt Polyneuropathie. Das sind ja jetzt als Auslöser eigentlich die Therapien. Ne? Oft ist ja die Polyneuropathie, die bei bestimmten Chemotherapien auftreten kann.
Ja, da hast du sehr recht. Aber wir haben durchaus auch Zustände, die primär durch die Tumorerkrankung bedingt sind. Dass zum Teil der Tumor dann oder auf den Tumor aufmerksam, dass wir auf den Tumor aufmerksam werden, weil es zu nervalen Veränderungen gekommen ist. Ja, häufig, also wir müssen natürlich in der Behandlung von Tumorschmerzpatienten als Ursachen dann für Schmerzen, die der Patient uns präsentiert als Behandler, natürlich unterscheiden. Dem Patienten, muss ich sagen, in der Behandlung, dem ist es ziemlich egal, der leidet unter Schmerz. Aber wir müssen natürlich von der Systematik unterscheiden, ist es der Tumorschmerz oder ist es der tumorbedingte Schmerz oder ist es der therapiebedingte Schmerz? Oder ist es vielleicht auch ein Schmerzzustand, der mit dem Tumor und der Tumorerkrankung überhaupt nichts zu tun hat? Man engt ja sich sehr schnell oder seine Aufmerksamkeit gerne sehr schnell ein, indem man sagt, Tumorpatient, weit vorangeschrittene Tumorerkrankung, ach, der hat jetzt Schmerzen, ja, das wird Tumorschmerz sein. Warum muss das so sein? Auch ein Patient mit einer weit vorangeschrittenen Tumorerkrankung kann unter Migräne leiden. Auch ein solcher Patient kann einen Bandscheibenvorfall haben oder so ein Patient kann sich den Rücken verrenken. Und es ist dann eben mit der Idee Tumorschmerz, medikamentöser Tumorschmerztherapie und der Auswahl eines Analgetikums, eines Schmerzmittels, was einfach stärker als das bisherige ist, dann eben auch nicht getan.
Ja, also ganz wichtig zu gucken, welche Ursachen. Und jetzt hast du schon auf die Behandlungsmöglichkeiten kurz hingewiesen. Klar, je nach Ursache wird es andere Behandlungsmöglichkeiten geben. Fangen wir doch mal damit an. Was Medikamente? Schmerzmittel, also Analgetika. Was würdest du da sagen? Was ist wichtig?
Ja, Sylvia, es ist so, dass wir immer, ehe wir behandeln, eigentlich ist es in der Medizin ubiquitär so, eine Diagnose stellen. Wir wollen eine Diagnose stellen, wir wollen wissen, was ist es denn eigentlich? Ja, sagen wir, es ist halt Schmerz und dann braucht er halt ein Schmerzmittel. Das ist zu kurz gesprungen. Denn wir müssen den Schmerz als solchen versuchen, in seiner Erscheinungsform zu differenzieren. Und da habe ich vorhin schon mal drauf hingewiesen, wir können differenzieren in nozizeptiven Schmerz, also ein Schmerz, der entsteht, also Reizung, die entsteht in der Peripherie durch mechanische, thermische oder chemische Reizzustände und dann diese Reize nach zentral geleitet werden und dort uns als Schmerz, das Gehirn uns diese Reize als Schmerz präsentiert. Wir müssen aber auch abtrennen einen neuropathischen Schmerz, also einen Schmerzzustand, der durch Veränderung des reizleitenden Systems entsteht. Beispiel, eben nehmen wir doch nochmal die Polyneuropathie. Es sind also Nerven verändert, nicht nur mechanisch, sondern zum Teil auch funktionell, durch bestimmte Zustände, die uns dann auch nach zentral wiederum durch ganz, ganz unterschiedliche Mechanismen bedingt als Schmerz ankommen. Wobei wir diese beiden, den Nozizeptiven vom neuropathischen Schmerz, häufig alleine von der Beschreibung unterscheiden können. Der neuropathische Schmerz häufig brennend, einschießend, Hitzegefühl, während der nozizeptive Schmerz ja doch häufig sehr gut eingrenzbar ist, stechend, schneidend, drückend uns erscheint. Wir dürfen nicht vergessen, eine große Gruppe von Schmerz, das ist der Schmerz, der eben weder mit der peripheren Reizung noch mit der Veränderung des reizleitenden Systems etwas zu tun hat. Das ist Schmerz, den wir mitunter als neuroplastischen Schmerz, den wir als psychosomatischen Schmerz vielleicht fassen, heute immer noch schwer zu diagnostizieren, der uns aber vor allen Dingen immer dann sein Dasein verrät, wenn Patienten unter hohen Schmerzstärken leiden, den Schmerz vor allen Dingen beschreiben als furchtbar, mörderisch, grausam, scheußlich, also diesen Schmerzzustand eher affektiv beschreiben. Was nicht heißt, dass Patienten, die uns so etwas präsentieren, dass die etwa psychisch krank wären. Das ist ein ganz anderes Feld, was sich durchaus aber überlappen kann. Also eine Diagnose zu stellen, um dann eine Schmerzdiagnose zu stellen, um dann entsprechende medikamentöse Strategien davon abzuleiten. Die Domäne der medikamentösen Therapie liegt dabei ganz klar beim neuropathischen und beim nozizeptiven Schmerz, wobei besonders im Bereich des nozizeptiven Schmerzes, also Verdrängung, Gewebszerstörung durch Tumor oder ja Metastasen, dass wir in diesem Bereich besonders erfolgreich mit Medikamenten nach dem sogenannten WHO-Stufenschema der Tumorschmerztherapie vorgehen können. Was heißt, wir ordnen den Schmerz oder wir ordnen dem Schmerz der Schmerzstärke entsprechend Medikamente zu. Wir beginnen also mit Medikamenten, die vor allen Dingen entzündungshemmend sind, die in der Peripherie auf Entzündungsmechanismen wirken, die sind vielen von uns wohl bekannt, Paracetamol, Metamizol, nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen oder Diclofenac. Wenn diese nicht ausreichend wirksam sind, dann kombinieren wir sie mit Opioiden, die auch wieder eine, von der es wieder eine Vielzahl gibt, die wir aber in sogenannte schwache oder mittelstark wirksame Opioide und stark wirksame Opioide einteilen. Und wir beginnen dann nach dem WHO-Stufenschema mit den sogenannten mittelstark wirksamen Opioiden, wie zum Beispiel Tramadol oder Tilidin. Ist dieses in der Kombination mit den Nicht-Opioiden nicht ausreichend wirksam, dann tauschen wir diese mittelstark wirksame Opioide durch stark wirksame Opioide aus, von denen der klassische Vertreter das Morphin ist, aber uns auch Substanzen wie Oxycodon, Hydromorphon unterkommen, als einige Vertreter.
Ist sehr spannend und wir haben ja auch schon einen Podcast auch mal zu dem Thema Opioide gemacht und du hast jetzt gesagt, das Stufenschema. Jetzt, wenn aber ein Patient extreme Schmerzen hat, sagen wir mal durch eine Metastase, die sich in Knochen abgesiedelt hat und der bricht. Das ist ja erstmal ein sehr, sehr starker Schmerz. Muss ich das Stufenschema einhalten? Da kann ich auch gleich bei Stufe 3 beginnen und mit den starken Opioiden beginnen.
Durchaus, denn das machen wir ja zum Beispiel auch in der postoperativen Schmerztherapie, wo wir auch durch einen chirurgischen, zum Beispiel chirurgischen Eingriff plötzlich einen starken Schmerz erzeugen, dann beginnen wir quasi ja auch das, oder dann stellen wir das WHO-Stufenschema quasi auf den Kopf und beginnen natürlich neben den Nicht-Opioiden gleich mit den stark wirksamen Opioiden. Selbstverständlich. Du hast mir aber noch einen anderen Seitenweg geboten, wenn doch durch den Tumor jetzt zum Beispiel der Knochen kaputt ist. Eine Metastase hat zu einer Fraktur geführt. Dann ist natürlich nicht nur die Domäne der Behandlung die medikamentöse Strategie, sondern hier kommen natürlich Strategien wie Operation, Stabilisierung, wie Bestrahlung, durchaus in manchen Fällen auch Chemotherapie zum Einsatz. Aber schnell sind wir natürlich dann immer mit einer medikamentösen Therapie.
Ja, ich glaube, zu Knochenmetastasen, da können wir, glaube ich, noch ganz schön viel erzählen, weil gerade bei den Knochenmetastasen gibt's ja auch nochmal spezielle Therapien, die sowohl den Knochen stabilisieren als auch die Schmerzen verringern sollen. Das sind die sogenannten Bisphosphonate oder das Denosumab. Jetzt haben ja viele Patienten sagen, oh, was ist denn das und muss ich das nehmen? Und vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, ob man jetzt bei Knochenmetastasen sowas nehmen sollte als Patient oder nicht?
Ja, es ist ja so, dass die Tumorzellen in den Knochenstoffwechsel eingreifen. Tumorzellen, die im Knochen sich befinden, die stören das Gleichgewicht von Knochenaufbau und Knochenabbau, den wir ja kontinuierlich in unserem Körper haben. Wir haben Zellen, sogenannte Osteoklasten, die knabbern quasi kontinuierlich ein bisschen von unserer Knochensubstanz ab, und wir haben die Osteoblasten, die bauen den dann veränderten Knochen wieder auf. Und dieses Gleichgewicht zwischen den Osteoklasten und den Osteoblasten wird durch vorhandene Tumorzellen zu Ungunsten der Osteoblasten verschoben. Das ist, die Osteoklasten werden aktiviert, der Knochen wird mehr abgebaut, und das erhöht die Gefahr, dass der Knochen am Ende auch brechen kann. Therapeutisch können wir also auf die Funktionsweise der Osteoklasten Einfluss nehmen mit sogenannten Osteoklasten hemmenden Substanzen, und das ist am besten mit dem Desunomab, aber es sind auch die ansonsten sonstigen Osteoklastenhemmer in einer guten Wirksamkeit.
Ja, das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Jetzt erlebe ich es immer wieder, dass viele Tumorpatienten, gerade wenn sie schon sehr früh an Schmerzen leiden, dass sie sagen, ja, wenn wir jetzt schon anfangen mit der Therapie und vielleicht auch starke Medikamente einsetzen, was bleibt denn dann noch, wenn der Tumor weiter fortschreitet? Muss ich da nicht warten mit der Therapie? Was würdest du denn dazu sagen?
Ja, Silvia, das ist etwas, was Patienten einem, wenn man den danach fragt, häufig haben ja Patienten solche Gedanken, sie äußern sie aber nicht und wir erfahren sie denn auch nicht, aber viele Patienten haben diese Idee, wie ja viele Patienten auch die Angst haben, Schmerzmedikamente einzunehmen, weil sie glauben, die machen vielleicht süchtig oder die schädigen andere Organe. Deswegen verzichten sie auf Analgetika. Also es ist so, dass es wichtig ist, dass Patienten von Anbeginn ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Therapeuten bekommen und dass solche Fragen frühzeitig besprochen werden können. Es ist nicht so, dass Substanzen ihre Wirksamkeit verlieren. Wir sind aber bei vielen Patienten genötigt, die Gabe der Analgetika an das entsprechende Geschehen anzupassen. Deshalb haben wir für nicht wenigen Patienten eben kontinuierlich oder über die Zeit zu beobachtende Dosissteigerungen, was aber mit Abhängigkeitsmythen oder vielleicht auch mit Verlust der Wirksamkeit nichts zu tun hat. Wichtig ist aber, dass bestimmte Regeln in der Einnahme mit Patienten gut besprochen werden. Denn wenn ich das nicht mache, wenn ich zum Beispiel mit kurzwirksamen Opioiden frühzeitig behandle, nur mit diesen, also immer wieder kurzwirksame Substanzen Patienten anbiete, dann ist es durchaus denkbar, dass es zu zu Gewöhnungseffekten und auch zu Suchteffekten kommt und damit letztlich die Wirksamkeit der Therapie eingeschränkt ist. Deswegen gibt es ja Regeln, feste, wichtige, auch in den Leitlinien verankerten Regeln der Tumorschmerztherapie, die unbedingt von uns einzuhalten sind.
Stimme ich dir voll und ganz zu und viele Patienten fragen dann auch häufig oder fragen vielleicht auch nicht uns als Ärzte, sondern gehen woanders hin und fragen nach komplementärmedizinischen Therapien. Also da gibt's ja Angebote, die ja schießen zum Teil wie Pilze aus dem Boden von irgendwelchen Diäten über Geistheiler und was auch immer. Welche komplementärmedizinischen Therapien sollten denn überhaupt durchgeführt werden oder wen sollten Patienten unbedingt ansprechen, wenn sie so etwas machen möchten?
Oh, das ist ein weites Feld. Und jeder Therapeut sieht das sicherlich auch ein bisschen anders. Ich glaube, wir sollten Patienten komplementärmedizinische Behandlungen, Maßnahmen nicht primär versagen oder sagen, also entweder gehen Sie jetzt zum Heiler oder zu mir. Das sollte man überhaupt nicht tun. Ich glaube, man sollte sich beschreiben lassen, womit sich der Patient beschäftigt, was er gelesen hat, was ihm die Freundin erzählt hat, was in irgendeinem Journal stand, und analysieren, was da angeboten wird. Wenn ein Patient zum Beispiel zum Naturheilkundler geht, einem Arzt, der die Zusatzbezeichnung Naturheilkunde zum Beispiel hat und der ihn noch mit naturheilkundlichen Medikamenten behandelt, ja, dann soll er das tun. Wir müssen bestenfalls gucken, könnten diese Medikamente, die der Patient hier bekommt, könnten die Interaktionen mit den Medikamenten machen, die wir verordnen. Könnten die also gegenteilig wirken? Ansonsten sollte man da dem Patienten, ich nenne das jetzt mal so, eine lange Leine geben. Es gibt natürlich auch komplementärmedizinische Angebote, die dann schlicht unethisch werden, die extrem teuer sind, von denen man durchaus weiß, dass sie unwirksam sind und trotzdem werden sie angeboten oder die für den Patienten auch ernsthaft gefährlich sein können, wo man dann wirklich dem Patienten sagen muss, das dürfen Sie nicht tun. Damit schaden Sie sich. Dem Ganzen liegt zugrunde, dass wenn man eine vertrauensvolle Beziehung mit seinem Patienten geschaffen hat, und dazu sind wir alle aufgerufen, ich glaube, dann ist auch ein gutes, tiefgründiges Gespräch zu möglichen komplementärmedizinischen Therapiemöglichkeiten, die es ja durchaus gibt, möglich. Und dann geraten diese Behandlungen dem Patienten nicht zum Schaden.
Ich denke auch, das ist ganz wichtig und ich denke, es ist auch das gute Recht eines jeden Patienten, nach solchen Verfahren zu fragen. Und ich halte es auch für ganz, ganz wichtig, dass Sie das mit uns auch besprechen, weil, wie du schon sagst, es gibt auch Wechselwirkungen. Wenn Pflanzen eine Wirkung haben, haben sie auch eine Nebenwirkung oder können sie haben. Und da muss man das einfach wissen, was die Patienten neben ihren verordneten Medikamenten vom Arzt und vom Onkologen verordnet Medikamente, was sie eben sonst gerne machen oder was sie noch einnehmen, das denke ich auch. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass die gerade bei den Tumorschmerzen die Ängste eine Rolle spielen, also die Psyche, die Emotionen, aber auch spirituell und auch das ganze Soziale damit reinspielt. Das heißt, eigentlich ist es ja etwas, was nicht nur der Arzt behandelt, ne, sondern wir haben ja nach Cecily Saunders Palliativ Care, also ein Team, was dabei ist und was für die Patienten wichtig ist. Kannst du da noch was zu sagen? Wen sollten Patienten mit ins Boot holen?
Ja, wenn wir Cicely Saunders und Palliativ Care die Definition nehmen, dann gibt es natürlich das palliativmedizinische Team und dann wird da eine ganze Reihe von Mitstreitern aufgezählt. Der Arzt, die Familie, der Physiotherapeut, der Seelsorger, der Psychologe. Also es kann einem ja Angst werden als Patient oder es mag einem Angst werden, wenn man sagt, dass diese Mannschaft jetzt, dass die jetzt alle aufmarschieren. Ich glaube, wir müssen gut schauen, welcher Patient braucht aus diesem Spektrum der Angebote denn welches Angebot? Und da sind, glaube ich, schon wir Ärzte aufgerufen, hier das Rechte auszuwählen, das Rechte zum rechten Ort. Ich glaube, in der frühzeitigen, in frühzeitigen Kontakten kann oder muss klar werden, ob ein Patient zum Beispiel einen Seelsorger mit braucht, will oder vielleicht auch nicht braucht und will. Das Ganze ist auch mit dem Psychologen so. Ich denke, wir dürfen Patienten auch nicht pathologisieren oder psychologisieren, also sie in eine Ecke, scheinbar in eine Ecke schieben, wenn wir den entsprechenden Kollegen plötzlich ins Gespräch bringen. Also an die Stelle, wo sie hingehören. Aber wir müssen sie, ich sage dazu immer gerne, am Schnürchen haben. Wir müssen das palliative Team, das palliative Team muss uns zur Verfügung stehen, um in der entsprechenden Situation auch Kolleginnen und Kollegen zu Rate ziehen zu können.
Jetzt gibt es noch einen ganz speziellen Schmerz, der eigentlich nur im Bereich der Tumortherapie vorkommt. Das ist der Durchbruchschmerz oder der Tumorerkrankung, muss man ja eigentlich sagen. Kannst du uns nochmal erzählen, was ist denn ein Durchbruchschmerz und welche Behandlung muss man da zwingend eigentlich machen?
Ja. Schmerz ist natürlich nicht immer kontinuierlich da. Das wissen wir von jedem anderen Schmerz ja auch. Schmerz variiert durch äußere Einflüsse, durch unsere Lage, unsere Stimmung. Das heißt, Schmerz ist durchaus am Tag unterschiedlich in seiner Ausprägung, zum Teil ja auch durch äußere Einflüsse, zum Beispiel eine Fraktur. Wenn ich eine Fraktur habe und plötzlich bewege ich diese frakturierte Extremität, dann kommt das natürlich plötzlich zu einem starken Schmerz, wobei sonst der Schmerz eigentlich ganz gut behandelt ist. Und so haben wir das beim Tumorschmerz auch. Wir stellen Patienten ja auf retardierte Substanzen ein, also auf Substanzen, die langwirksam sind und um den Schmerz über lange Strecken des Tages, letztlich auch dann mit einer Folgeeinnahme eines Medikamentes, gut zu unterdrücken. Jetzt kommt es aber zu einem Phänomen, das entweder durch mechanische Alteration, aber möglicherweise auch spontan, es zu einer starken Schmerzerscheinung kommt, die meistens in wenigen Minuten ein Maximum erreicht, also ein Durchbruch, ein Durchbrechen von starkem Schmerz durch eine ansonsten gut wirkende Therapie, sodass Patienten also Schmerzattacken haben, die dann häufig auch gar nicht so lang anhalten. Die sind häufig nach einer Viertelstunde auch schon wieder weg. Aber die beeinträchtigen Patienten natürlich emotional und auch körperlich extrem. Und für diese Phänomene haben wir beim Tumorschmerz die Möglichkeit, kurzwirksame Opioide einzusetzen. Also Substanzen, die sehr schnell wirken, die innerhalb von 10 Minuten zum Beispiel wirken, die aber auch nicht so lange wirken. Denn man könnte sagen, naja, wenn jemand jetzt unter ansonsten ganz ordentlicher Schmerzeinstellung plötzlich einen starken Schmerz hat, dann kann ich dem eine Spritze mit Morphin geben. Ja, das kann ich machen. Die wirkt aber erst nach 15 Minuten, 20 Minuten. Das heißt, die wirkt erst in einer Zeit, wo diese Schmerzattacke eigentlich schon wieder abflaut. Aber die wirkt natürlich 3-4 Stunden lang. Das heißt, der Patient kommt in der Folgezeit in eine relative Überdosierung, was praktisch ist, er schläft häufig, er verschläft seine wertvolle Zeit. Und deshalb sind wir aufgerufen, kurzwirksame Substanzen zur Anwendung zu bringen. Vielfach ist da dieser Name, diese Substanz Fentanyl genannt. Fentanyl, was man als Nasenspray oder als Sublingual-Tablette applizieren kann. Patient selber applizieren kann und damit rasch eine Schmerzlinderung, eine Behandlung seiner Durchbruchschmerzen erzielt. Ich will an dieser Stelle aber ausdrücklich nochmal sagen, diese kurzwirksamen Opioide, die sind nicht dafür geeignet, eine ansonsten schlecht funktionierende Grundeinstellung medikamentös ansonsten gut zu machen. Also Patienten, ich erlebe Patienten, die sagen, ja, ich nehme 6, 7, 8 Mal am Tag Fentanyl-Tablette und so, da habe ich immer für eine Stunde Ruhe. Und dann, wenn der Schmerz wieder kommt, nehme ich wieder eine. Das ist gefährlich. Das ist auch für den Patienten überhaupt nicht gut. Dann stimmt die Grundeinstellung des Patienten, die Grundmedikation nicht. Aber jedem Patient sollten wir eine Therapie zur Verfügung stellen, zumindest sie aber mit ihm besprechen, dass es Durchbruchschmerzen gibt und dass man sie speziell behandeln sollte.
Ja, ich glaube, das war jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass eben dieses Fentanyl, was du besprochen hast, dass das nur in diesem Fall auch zugelassen ist. Das heißt, Patienten, die keine Tumorerkrankung haben, die dürfen das auch überhaupt nicht bekommen. Und es sollte natürlich eine ordentliche Einstellung sein und nur für diese speziellen Schmerzen soll es durchgeführt werden. Ja, lieber Eberhard, erstmal ganz herzlichen Dank dafür und ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also Tumorschmerzen, das ist ein ganz spezieller Schmerz, der verschiedene Ursachen haben kann. Und was beim Tumorschmerz immer mit eine Rolle spielt, ist, dass er nicht nur körperlich ist, sondern auch sozial, psychisch und spirituell geprägt sein kann. Und deswegen muss er immer komplex behandelt werden. Wichtig ist, dass wir die Ursachen uns angucken, dass wir genau wissen, was für eine Art Schmerz das ist. Wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es verschiedene Schmerzarten gibt, wie Nozizeptorschmerzen oder Nervenschmerzen. Und dass je nachdem die Therapie begonnen werden muss. Auch hier in der Therapie spielt bei den Medikamenten die Opioide eine große Rolle. Und dann gibt es noch spezielle Sachen, wie zum Beispiel bei Knochenmetastasen, dass man auch hier eine Strahlentherapie einsetzen kann als Schmerztherapie oder auch die Operation zur Stabilisierung, falls der Knochen dann bricht bei einer Knochenmetastase. Also solche Dinge spielen auch eine Rolle. Und dann gibt es noch spezielle Medikamente für Knochenmetastasen. Das sind die sogenannten Bisphosphonate oder das Denosumab. Wichtig ist, dass unsere Patienten wissen, dass man frühzeitig Schmerzen behandeln soll und dass es eigentlich, dass sie keine Bedenken haben müssen, dass dann in einem späteren Stadium des Tumors keine Schmerzmittel mehr zur Verfügung stehen. Und es gibt noch einen besonderen Schmerz, den Durchbruchschmerz. Den kennen wir eigentlich nur im Rahmen der Tumorerkrankung und für diesen gibt es nochmal eine ganz spezielle Behandlung mit dem Fentanyl und nur für diesen ist das so. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast Tumorschmerz. Was ist Besonderes? Lieber Eberhard, ganz herzlichen Dank dafür.
Gerne und ich wünsche alles Gute.
Ja, es gibt noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret. Die finden Sie alle in der Mediathek. Für Sie, liebe Zuhörer, ist noch wichtig, wir haben alle 14 Tage neue Themen, die dann erscheinen und zwar immer donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.